Herzlich willkommen bei Ja und Jetzt, dem Podcast rund um eure Hochzeit. Mit Christine Rühlinger, Inhaberin von Hänsel und Gretel, Österreichs größtem Haus für Hochzeits- und Festmode und Expertin für alles zum Thema Hochzeit.
Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Episode von Ja und Jetzt, unserem beliebten Hochzeitspodcast. Wir haben heute wieder einen Gast, und zwar die Anita Regenfelder-Zauner. Sie ist Spezialistin für Flitterwochen und Hochzeitsreisen und ist aus dem Reisebüro Kuoni zu uns gekommen. Und wir sprechen heute über Traumdestinationen, über eine Budgetplanung, über die aktuellen Reisetrends, über die besten Buchungszeiten und überhaupt, wie man halt einfach die Reise findet, die zu einem Paar dazu passt. Liebe Anita, gib mir mal ein bisschen Info zu dir, zu deiner Person, deinen Hintergrund, seit wann bist du in der Reisebranche und warum taugt da gerade die Hochzeitsbranche so?
Ja, liebe Christine, vorerst einmal herzlichen Dank für deine Einladung. Mich sehr gefreut, dass du bei Hochzeitsreisen gleich an Kuoni denkst.
Na ja, klar.
Also mein Name ist Anita Regenfelder-Zauner. Ich leite die Kuoni-Reisenfiliale in Wels am Kaiser-Josef-Platz. Ich bin bei Kuoni, habe ich heuer mein 30-jähriges Jubiläum.
Ja.
Und
ewig,
doch auch schon noch länger in der Reisebranche, kann man es gar nicht sagen. und Reisen ist für mich eine Leidenschaft. Und das habe ich einfach zu meinem Beruf gemacht. Und so ein Sohn sagt immer, Mama, du hast so ein Glück, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht.
Ja, super, das Schönste, was da passieren kann.
Genau, wir sind selbst auch immer viel unterwegs, schauen uns viel an und diese Erfahrungen kann ich halt dann in die Beratungen einbringen. Also bei uns ist es ja mittlerweile im Urlaub schon fast ein Muss oder dass ich mir eigentlich auch immer Hotels anschauen muss. Es gibt immer ein, zwei Tage, wo ich mir Termine ausmache und wo ich mir dann einfach neue Hotels anschaue, neue Konzepte und das dann in die Beratung eben einbringen kann.
Naja, das ist natürlich ein Riesenplus, wenn man das selber vor Ort schon mal gesehen hat.
Genau.
Und, und auch das Feeling oder auch das gespürt, wie sich das Hotel angespürt, oder?
Ja, genau. Mhm. Wenn man einfach persönlich einmal durch die Zimmer geht, sieht, wie das ganze Personal agiert, wie das ganze Umfeld ist. Ist das Hotel jetzt in der Nähe von einer Stadt? Kann ich da raus? Bin ich direkt am Strand? Und diese Sachen kann ich halt dann eben praktisch einbringen bei den Beratungen. Und unser Team im Wels lebt die gleiche Leidenschaft wie ich, Gott sei Dank. Ich habe jetzt im Rahmen dieser Recherche für den Podcast festgestellt, dass wir über 130 Jahre gemeinsam Reisebüroerfahrung zusammenbringen. Also macht uns vielleicht ein bisschen alt, aber es ist einfach viel Erfahrung.
Ja, genau, das ist einfach Expertise. Das ist ein nahezu unbezahlbarer Wert, sage ich immer.
Absolut,
oder?
Absolut. Und das schätze ich auch sehr an meine Kollegen und die sind eigentlich auch, wie wenn sie unterwegs sind, sie schauen sich immer was an, bringen dann die Erfahrung mit, erzählen uns das, machen Bilder, dass wir das natürlich danach nützen können.
Du, Anita, und jetzt, dass wir auf das Thema Hochzeitsreise oder eben Flitterwochen, Honeymoon zurückkommen, was ist da das, was so die perfekten Flitterwochen für dich jetzt ausmacht oder worin liegt der wichtigste Bereich in der Beratung, wann zu euch ein Brautpaar kommt, um Flitterwochen, Honeymoon, Hochzeitsreise oder wie auch immer man das jetzt nennt, zu buchen?
Das Wichtigste ist, also ich möchte mal grundsätzlich sagen, das Wichtigste ist, dass sich die Kunden zu uns kommen und dann möchte ich vielleicht auch gleich mal einbringen, sie sollen sich einen Termin ausmachen.
Ah, ja, okay.
So wie bei euch halt auch, weil dann hat jeder von uns wirklich genügend Zeit, dass man dann die Kunden oder die Brautpaare einfach kennenlernen. Mhm. Dass wir uns wirklich genug Zeit nehmen, persönlich alles besprechen. Ich mache es immer sehr gerne, dass ich die Kunden oder die Brautpaare frage, wo waren sie schon auf Urlaub? Was hat ihnen besonders gut gefallen? Weil so kann ich einfach die Wünsche dann besser herausfiltern und dann sehe ich schon, auf was liegt wer Wert. Dann ist es halt auch oft so, dass Paare oft ein bisschen unterschiedliche Urlaubswünsche haben. Der eine möchte es halt vielleicht ein bisschen aktiver, der andere sagt, ich möchte es halt eher ein bisschen gemütlicher. Und das ist halt dann an uns herauszufinden, den besten Kompromiss herauszufinden, dass wirklich das eine rundum gelungene Reise wird und dass für beide einfach ein idealer, wunderbarer Urlaub wird.
Was ist denn so eine durchschnittliche Reisedauer für so eine Hochzeitsreise?
Eine Hochzeitsreise, ich würde sagen, jetzt so ab 10 Tage bis 14 Tage, drei Wochen, gibt es aber auch kürzer, weil mancher sagt, ich möchte jetzt nur mal kurz vielleicht ein paar Tage nach der Hochzeit eine Auszeit nehmen. Und die fahren oft auch mittlerweile erst später dann weg und nicht unmittelbar nach der Hochzeit, dass sie die große Reise machen.
Was meinst du mit die große Reise? Also die fahren nach der Hochzeit kurz einmal so auf einen Kurzurlaub,
ja,
so ein Wochenendtrip.
Das ist eigentlich jetzt neu, was wir in den letzten Jahren feststellen. Mhm. Früher war es immer so, es war die Hochzeit und ein paar Tage drauf ist weggeflogen worden. Mhm. Es ist aber so, dass natürlich ein bestimmter Wunsch ist. Ich sage, ich möchte jetzt, nehmen wir jetzt einmal an, klassisch Malediven. Malediven passt halt nicht immer von der Reisezeit.
Naja, wenn du im Juni heiratest, dann passt das nicht ganz ideal.
Genau. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Paare sich da trotzdem nach der besten Reisezeit richten. Mhm. Das heißt, sie machen dann vielleicht nur kurz nach der Hochzeitsreise ein paar Tage Entspannung, Wellness oder einen Städtetrip, habe ich heuer gehabt. Mhm. Da sind Kunden nur 3-4 Tage nach Porto geflogen, ein bisschen zum Genießen, ja. Kulinarik und haben im Herbst dann erst eine große Seychellenreise gemacht, mhm. weil das einfach von der Reisezeit halt viel besser gepasst hat und auch mit ihren Terminen. Früher war es, wie gesagt, sofort nach der Hochzeit ist geflogen worden. Mittlerweile sucht man sich sozusagen den besten Zeitraum für die Hochzeit, auch vom Wetter, und aber trotzdem auch die beste Reisezeit für seine Wunschdestination.
Naja, wenn du sagst, früher ist gleich weggeflogen worden, ich meine, jetzt bist du schon wirklich viele, viele Jahre in der Hochzeitsreisebranche, also nicht nur in der Reisebranche, ich tue das jetzt einfach ein bisschen runterbrechen auf die Hochzeitsreise. Was hat sich denn so aus deiner Erfahrung im Laufe der letzten, sag jetzt einmal 10, 20 Jahre so verändert an den Destinationen? Ist es luxuriöser geworden oder sind die außergewöhnlicher geworden, die Destinationen, oder sind es einfach jetzt nur weiter weg als früher?
Es ist auf jeden Fall luxuriöser geworden. Mhm. Es ist von den Hotels der Anspruch höher. Es ist in den Hotels die Kategorien der Zimmer höher. Früher war es eigentlich kaum, dass wer mal ein Zimmer gebucht hat mit einem Private Pool. Mhm. Heute ist es so, dass ich sage, gerade bei einer Hochzeitsreise oder bei einem Honeymoon, dass sicher 90%, die jetzt einen reinen Badeaufenthalt machen, Erholung sagen, aber wir möchten eine Villa oder ein Bungalow mit einem privaten Pool. Also das hat sich schon geändert, dass man oft sagt, wir fliegen vielleicht jetzt nicht so lange, wir fliegen jetzt nicht 14 Tage, wir fliegen vielleicht jetzt nur 10 Tage, aber dafür lassen wir es uns halt besser gehen. Mhm. Genau. Mhm. Das ist eigentlich ein ziemlicher Wandel. Und dass mittlerweile oft halt irgendwas dazu kombiniert wird. Dass ich sage, wenn ich wieder bei den Malediven bleiben darf, dann nimmt man dann Dubai dazu. Man stoppt in Dubai, weil man sagt, man möchte dann eine Großstadt, man möchte ein bisschen Lifestyle, ein bisschen eine Kultur. Ich fahre in die Wüste, mache eine Wüstensafari, dann habe ich auch Abenteuer und dann doch Tage zur Erholung, weil ich glaube, gerade nach einer Hochzeit ist ja trotzdem eine sehr stressige Zeit, auch wenn es natürlich ein positiver Stress ist, braucht man dann trotzdem Zeit für Erholung, für Zweisamkeit, einmal gemeinsam ankommen und die Ehe sozusagen dann genießen.
Ja, du, und das ist eben das, was ich sehr oft höre oder was wir auch sehr oft hören. Viele Bräute, speziell Bräute, nicht unbedingt die Männer, aber die Damen, da höre ich oft das sagen, mei, ich bin schon richtig froh, wenn dieser ganze Zauber und Zirkus vorbei ist, ja, weil sie dem mit der ganzen Hochzeitsvorbereitung und mit dieser ganzen Planung selber so einen Druck machen und so einen Stress machen und unter Druck setzen, dass ich sage, es ist ja richtig gut, wenn sie dann jetzt endlich einmal Zeit haben für sich oder eben für den Partner, um dann in Ruhe einfach auch wieder das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen, oder?
Absolut, absolut. Genau. Weil es ist wirklich, wie du sagst, dass wir dann oft einmal einen Termin finden für eine Beratung in diesem ganzen Trubel, der vor der Hochzeit herrscht. Ja. Und da merken wir halt einfach auch, dass sie total gestresst sind und wirklich ja mittlerweile alle sehr, sehr perfekt und bis ins kleinste Detail geplant haben möchten.
So, Anita, und was ist der ideale Zeitpunkt, diese Reiseplanung anzugehen? Weil du sagst jetzt gerade, die sind mitten in der Hochzeitsvorbereitung, wenn sie praktisch zu dir kommen. Wie bald vor der geplanten Hochzeitsreise sollen sie da zu dir kommen?
Es wäre auf jeden Fall wichtig, so bald als möglich. Ich sage, es ist ja so, dass ich einen Hochzeitstermin oft ja jetzt mittlerweile schon 2 Jahre festlege, dass ich die passende Location kriege. Ja. Und bei uns wird dann oft ein bisschen eher kurzfristig agiert. Ich würde immer sagen, so ungefähr 9 Monate. Wir können Flüge bis zu 12 Monate im Vorhinein buchen.
Ah, okay.
Also ab da ist es grundsätzlich möglich. Und natürlich umso früher, umso besser, weil ich die eine größere Auswahl habe an Hotels, an eben den diversen Zimmerkategorien, dann gibt es mittlerweile ja wirklich sehr, sehr gute Frühbucherboni. Also da hat es wirklich einen Sinn, wenn man das zeitgerecht macht. Und vor allem, ich denke, wenn ich die Reise gebucht habe, dann ist wieder ein Punkt, den ich abhacken kann, ein großes Hackerl, kann mich drauf freuen und muss aber nicht nebenbei wieder überlegen, ich muss noch Reise buchen oder... Oder muss mich jetzt um die Reise kümmern und kann mich wieder um die anderen Sachen gut kümmern?
Man glaubt ja immer, also man ist der Einzige, der dort hinfliegt. Also so habe ich das manchmal den Eindruck. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Reisen buche, ganz egal, wenn es jetzt irgendein Messebesuch oder irgendwas ist oder eben auch manchmal Langstreckenflug, dann sind ja oftmals gerade diese Business-Class-Flüge ausgebucht, wo man sich immer wieder denkt, hey, hallo, das kostet so viel Geld. Man wundert sich, dass das doch dann so viele Menschen in Anspruch nehmen.
Absolut,
ja. Und auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, ja, es gibt da halt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen in so einer Business-Class.
Ja, ja.
Und wie ist es da bei euch? Sind da viele Brautpaare auch tatsächlich bereit, sich da diesen Luxus einer Business-Class oder einer Premium-Economy oder einer besseren Klasse zu leisten für speziell eine Hochzeitsreise?
Absolut. Gerade bei einer Hochzeitsreise ist dann doch so, dass man sagt, eben, wenn ich wieder auf die Fernreise zurückkommen darf, ich bin dann lang unterwegs und dann ist es so, dass sie sagen, naja, wir probieren zumindest einmal vielleicht eine Premium Economy, aber es sind auch viele Brautpaare, die sagen, wir nehmen Business Class, wir gönnen uns den Luxus, wir wollen wirklich entspannt ankommen und wie du richtig sagst, es gibt natürlich nur im Vergleich zur Economy wenig Business Class Plätze und uns geht es oft so, Economy-Plätze würde man leicht kriegen, nur die Business-Class ist ausgebucht. Mhm. Also da auch wieder der Tipp, bitte eben zeitgerecht schauen, wann man einfach ein bisschen komfortabler reisen will. Und es fängt halt die Reise dann schon, sage ich, am Flughafen in einer Business-Lounge an.
Freilich, ganz
es ist einfach, ich sage, bei gewissen Airlines habe ich sogar einen privaten Transfer zum Flughafen dabei. Also es ist schon nochmal ganz ein anderer Komfort. Und ich glaube, man kann das dann trotzdem ganz anders genießen. Und bei einer so, sage ich, besonderen Reise kann man sich das dann, glaube ich, schon gönnen. Oder wird man vielleicht dann auch unterstützt in Form von der Familie oder Gutscheinen oder was auch immer.
Jetzt sagst du gerade Gutscheine. Wie ist denn das Budget für so eine Hochzeitsreise? Weil wenn die Brautpaare zu dir kommen, die werden ja möglicherweise sie vielleicht beschäftigt haben mit ein paar Destinationen, aber wie realistisch haben denn die Brautpaare da ihr Budget im Auge?
Mittlerweile ist es schon so, dass die Brautpaare relativ realistisch kalkulieren. Mhm. Also sie haben schon immer eine gewisse Budgetvorgabe, die aber meist auch schon relativ gut mit den Wünschen übereinstimmt. Mhm. Also nach oben hin natürlich keine Grenzen, wie überall. Ja. Aber im Prinzip passt es immer ganz gut.
Mhm. Ja. Das heißt, wenn man eine Fernreise, bleiben wir jetzt bei den angesprochenen Malediven, wenn man so eine Fernreise plant für 10 Tage, 14 Tage, ich gehe davon aus, all inclusive, mit Flug und Transfer und allem Pipapo, was da dabei ist, was muss man da Daumen mal Pi einplanen? Was ist da so ungefähr das Budget? Das ist
ganz, ganz schwierig zu sagen. Ja, von bis. Also, wie gesagt, ich würde jetzt einmal sagen, wenn ich jetzt von Economy ausgehe und ich nehme ein, unter Anführungsstrichen, ein normales, schönes Fünf-Sterne-Haus, würde ich sagen, ab mindestens 5.000, 6.000 Euro pro Person. Mhm. Nach oben hin keine Grenzen. Mhm. Dann eben, wenn ich Premium Economy nehme oder Business. Und wie gesagt, kommt dann auch immer auf die Reisezeit drauf an. Wenn ich natürlich sage, ich fahre in der Hochsaison, ist es dann teurer.
Klar.
Also das ist ganz, ganz schwer zum Einschätzen. Weil es gibt natürlich auch, sage ich, Fünf-Sternhäuser und Fünf-Sternhäuser.
Also, na klar.
Ja.
Du, und welche typischen Fragen oder so, welche Unsicherheiten haben denn die Brautpaare, wenn sie zu dir kommen? Die jetzt nicht schon genau wissen, dass sie auf die Malediven wollen oder die jetzt nur nicht ganz genau wissen, in welche Richtung soll es gehen. Gibt es da auch welche, die bei dir erst dann draufkommen, genau durch den Tipp, den du ihnen gibst, ja genau, das ist genau das, was mich jetzt interessiert oder wo wir beide uns wohlfühlen haben damit?
Kommt natürlich durchaus auch vor, weil eben, wie gesagt, oft spricht man es ja gar nicht so genau vorher ab, bevor es zu uns kommen. Es ist irgendwie, jeder hat so ein bisschen seine Vorstellung und dann sind wir wieder bei dem Thema, der eine möchte halt eher ruhiger, der andere möchte halt ein bisschen was erleben und das ist halt dann wieder an uns herauszufiltern, was jetzt einfach das Passende für das Paar ist. Mhm. Und also wie gesagt, da ist oft, dass wir dann mit ganz anderen Tipps oft kommen und die Paare dann da einfach gar noch nicht dran gedacht haben. Mhm. Weil man vielleicht von Freunden gehört hat, die waren dort und dort und das war so schön und da hat man sich dann drauf eingestellt und sich mit anderen Sachen dann noch gar nicht beschäftigt hat. Also mhm. durchaus auch, dass wir im Endeffekt dann ganz was anderes buchen, wie grundsätzlich der ursprüngliche Wunsch war
ja,
und
spannend.
Die dann einfach auch happy sind, dass sie mal was anderes machen.
Ja, so wie bei uns auch.
Ja,
das Brautkleid, der Wunsch ist das glatte Kleid und rausgeht dort die Braut mit einem Prinzessinnenkleid.
Genau.
Also, da ist das so in der Reisebranche, dass sich das verändert.
Ja, absolut. Ja.
Durch Beratung und durch das, dass man halt dann einfach auch ein bisschen reflektiert und draufkommt, aha, das habe ich noch nicht gesehen, das darf mich interessieren und das ist auch in unserem Budget.
Genau,
Du, und wenn du sagst, inkludierte Leistungen, jetzt eben bei so einer Hochzeitsreise, was ist von eurer Seite, von Kuoni, alles bei so einer Reiseplanung inkludiert? Du hast gesagt, es gibt einmal ein Beratungsgespräch, das ist einmal der Punkt 1 praktisch, dass die zu dir kommen mit einem Termin. Und was beinhaltet alles die Reiseplanung bei Kuoni? Das heißt, ich frage jetzt einmal ganz blauäugig, ich buche das und ich brauche mir im Grunde nachher um nichts mehr kümmern. Kann ich das so?
So soll es absolut sein. Ja, so soll es absolut sein. Natürlich ist, so grundsätzlich ist einmal unsere komplette Beratung und unser Know-how in dem ganzen Arrangement inkludiert. Normalerweise stellen wir dann Pauschalreisen zusammen. Oft ist bei gewissen Veranstaltungen ist die Anreise zum Flughafen mit der Bahnschau dabei, der Flug dabei, der Transfer dabei, die Hotelunterkunft, etwaige Ausflüge vor Ort oder wenn es eine Rundreise ist, dann ist die Rundreise dabei. Es sind sogenannte Paket- oder Pauschalreisen, die einfach dann, sage ich, dem Paar eine große Erleichterung geben, dass sie sich um nichts kümmern müssen. Mhm. Was auch immer wieder ein Thema ist, Versicherungen, muss ich jetzt auch dazu sagen.
Ganz wichtig.
Wird immer ein bisschen außer Acht gelassen, weil das heißt, es ist ja die Hochzeitsreise und wir fliegen auf jeden Fall. Natürlich, absolut, das ist der Wunsch, aber es kann trotzdem wer krank werden oder was passieren.
Oder schwanger.
Wie auch immer, ja. Natürlich kann ich ja fliegen, wenn ich schwanger bin, aber vielleicht möchten die Paare dann einfach
damit
nicht fliegen.
Genau.
Und da ist es immer ganz, ganz wichtig, an eine Versicherung zu denken und die auch im Budget mit einzuplanen. Oder manchmal gibt es flexible Storno-Optionen, dass man sowas bespricht. Also mir ist wirklich das ganz wichtig, dass man alles ganz genau durchbespricht, dass es einfach keine Überraschungen gibt und dass die Paare da bestens beraten sind und nicht, dass im Nachhinein irgendwas aufpoppt, was nicht sein sollte.
Ja, also das finde ich ein ganz ein wichtiges Thema, weil wenn ich mir denke, ich sage jetzt einmal 10.000, 15.000 Euro sind wir mal dabei für ein Ehepaar und da kann ja die Versicherung, die kann ja nicht die Welt ausmachen und ich denke mir, das ist ein so kleiner Bereich, der einem dann aber trotzdem die Sicherheit gibt, im Moment,
absolut.
Wenn wirklich irgendwas wäre, sind wir abgesichert. Ganz, ganz wichtig.
Weil die Veranstalter haben teilweise eben kurzfristig bis zu 100% Stornokosten und dann ist das ganze Geld verloren.
Mhm.
Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da was macht. Wenn ich vielleicht da auch noch was einbringen darf, was auch immer ein Thema ist, der gemeinsame Name, der gemeinsame Familienname oder nicht der gemeinsame Name. Es ist dann oft so, wir sind dann eigentlich schon ziemlich bei der Beratung oder vielleicht kommen eher schon zum Abschluss. Und um die Reise einmal zu reservieren, brauche ich die Namen laut Reisepass. Jetzt kommt aber dann oft das Thema auf, wir wissen ja noch gar nicht, wie wir das mit unserem Namen gestalten möchten.
Okay.
Und wenn wir dann was reservieren oder Tickets ausstellen und der Name wird dann noch geändert, kann das halt sehr, sehr kostspielig sein.
Ah, das kostet Geld?
Absolut.
Diese Buchung auf den Namen zu ändern?
Absolut. Wenn du jetzt ein Linienflugticket buchst, kannst du keine Namensänderung machen. Du musst gegebenenfalls ein neues Ticket ausstellen und das kann halt kurzfristig kostspielig werden. Also darum bitte immer, bevor die Paare eine Reise buchen, überlegen, wie werden unsere gemeinsamen Namen eben nach der Ehe sein. Also die Erfahrung machen wir.
Weißt du das zufällig? Wie lange hat man denn Zeit, den Namen zu ändern nach einer standesamtlichen Trauung? Man muss das ja, glaube ich, relativ rasch Eintrunken.
Das weiß ich seit
ich weiß das nämlich auch nicht. Ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern. Ja. Unsere Hochzeit ist schon so lange
bei mir.
Dass ich das gar nicht mehr weiß. Ja. Aber das ist ein guter Tipp an die Brautpaare, das abzuchecken. Erstens einmal, bis wann muss man das ändern und auch zu wissen, mit welchem Namen.
Mit wie man es dann.
Genau, auf welchem Namen lautet mein Ticket.
Also unser Wunsch wäre halt, dass wir schon wissen, wie sie heißen werden.
Und es gibt ja, was ich immer wieder sehe, es gibt ja so viel VIP-Services und so Honeymoon-Specials bei vielen Hotels.
Ja.
Was ist das zum Beispiel? Was ist da beinhaltet oder was bieten da die Hotels für Flitterwöchner an?
Also das ist von Hotel zu Hotel komplett unterschiedlich. Grundsätzlich machen wir die Erfahrung, dass eigentlich immer irgendwas gemacht wird. Das heißt, von einem besonderen Empfang. Ich habe gerade jetzt Kunden gehabt auf den Malediven zur Hochzeitsreise. Die haben mir erzählt, es sind Trommler am Jetty am Steg gestanden, wie sie mit dem Wasserflugzeug angekommen sind und haben die dann begrüßt. Also die waren ganz begeistert und haben die dann ins Zimmer begleitet sozusagen. Und im Zimmer war dann eben eine Flasche Champagner vorbereitet, ein bisschen Obst. Im Blüten ist oft einmal das am Bett sind. Also da wird eigentlich immer wieder was gemacht. Oder es ist vielleicht einmal eine Spa-Behandlung dabei.
Ja, oder in der Upgrade
oder eben auch, dass er oft einmal Ausflug ist, um bei den Malediven wieder zu bleiben, irgendein Sunrise-Cruise oder sowas. Mhm. Und da muss ich sagen, haben wir halt von Kooni-Reisen schon sehr gute Kontakte zu den Hotels. Wir avisieren das immer vor und sagen, das ist immer brautbar, bitte eben eine besondere Lage vielleicht von der Villa, wo ich halt einen schönen Sonnenuntergang habe oder wenn die sagen, sie hätten lieber einen Sonnenaufgang. Und die Hotels bemühen sich dann schon sehr, dass da irgendwas gemacht wird und dass die dann einfach herzlich willkommen werden.
Du, jetzt frage ich dich noch ganz was anderes, bevor wir zu den Trends kommen der Hochzeitsreisen. Wir erleben das ja jetzt bei uns im Geschäft, dass viele Paare so ihr 20-jähriges, ihr 10-jähriges, ihr 25-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern und das auch wirklich zelebrieren und sie da ein neues Gewand kaufen oder eben eine Feierlichkeit rundherum machen. Ist da auch eine Nachfrage nach so späteren oder zweiten Flitterwochen?
Absolut, absolut. Habe ich heuer drei Paare gehabt, die das gemacht haben.
Einmal und gibt es da auch entsprechende Packages für Silberhochzeiten zum Beispiel?
Also es ist auch so, die Hotels schreiben das halt dezidiert aus, wenn man eben ein Hochzeitsjubiläum hat, dass man dann genauso die gleichen Ansprüche mehr oder weniger hat wie frisch Verheiratete. Mhm. Das steht auch dann drinnen, wenn ein Hochzeitsjubiläum ist. Sie erbitten sie immer, dass man eine Kopie der Hochzeitsurkunde mitnimmt. Ich glaube, es ist noch nie kontrolliert. Und es steht drinnen und es ist ja kein Problem, denke ich mir, wenn ich mir die abfotografiere. Und habe jetzt auch gehabt, heuer auf den Seychellen und da ist eigentlich in jedem Hotel auch was gemacht worden.
Okay.
Ja, eigentlich der Trend ist, wird eigentlich immer mehr.
Also das ist ein Trend?
Es ist ein Trend.
Okay,
absolut, weil das war ja früher eigentlich nicht der Fall, weil da hat man vielleicht nur mit der Familie eine Feier gemacht, wenn man es über Hochzeit oder so gehabt hat.
Ja.
Aber zwischenzeitlich ist ja so, dass oft die Eheversprechen ja dann auch erneuert werden.
Genau.
Und dementsprechend dann schon eine schöne Reise auch gemacht wird. Eigentlich wie beim ersten Honeymoon sozusagen.
Du, und bei den Hochzeitsreisen, da fahren aber doch in erster Linie nur die Brautpaare alleine. Oder kommt es vor, dass die Trauzeugen mitfahren oder dass ein bisschen eine Art Familienurlaub draus wird? Oder ist das eher nicht der Fall?
Nein, also die Erfahrung haben wir also bis jetzt bei uns jetzt nicht gemacht. Es ist ganz selten einmal, dass vor Ort irgendwo geheiratet wird, dass dann vielleicht einmal Freunde oder Eltern oder Trauzeugen mitfliegen.
Und aber dann die Hochzeitsreise praktisch dann nachher kommt und die wieder heimfliegen?
Genau, genau. Aber das ist eher selten, weil erfahrungsgemäß wollen die Paare den Tag, den schönsten Tag, wie man so schön sagt, doch mit Familie und Freunden verbringen und nicht im Kleinkreis. Das ist vielleicht eher, ich sage, wann wäre das zweite Mal heirat oder dass man dann sagt, ja, wir fliegen allein und heiraten dann dort nochmal.
Bei den Trends für Flitterwochen, gibt es da aktuelle Trends? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, es werden eben, wie wir heute schon gesagt haben, Luxus-Retreats gebucht oder spezielle Adults-Only-Resorts möglicherweise? Oder worauf wird denn da Wert gelegt? Und was merkst du so, dass sich da jetzt gerade so für die kommende Saison herauskristallisiert? Welche Trends gibt es da, sofern es welche gibt?
Ja, ist schwierig zu sagen. Also der Klassiker nach wie vor Malediven, Mauritius, das ist immer, glaube ich, so das Erste, was gern gebucht wird.
Ja.
Was wir vermehrt merken, trotzdem immer ein bisschen ein Abenteuer dazu zu kombinieren. Da in die Richtung, also was so Richtung Afrika geht, das sei jetzt Tansania, Namibia, Südafrika, so in die Richtung.
Ja.
Da machen die Paare dann Safari.
Safari.
Und gibt natürlich auch bei den Lodges also nur sehr viele High-End-Produkte, natürlich von der schönen, klassischen, landestypischen Lodge bis zum absoluten Luxus natürlich, gibt es da genauso wie bei den anderen Hotels. Also diesen Trend merkt man vermehrt und eben diese Kombi eben mit den Städten, das hat sich in den letzten Jahren eigentlich auch sehr herausgerissen.
Dubai,
Abu Dhabi, solche Geschichten oder Bangkok und dann eben weiter. Trend ist jetzt auch, sage ich zum Beispiel, Bali, also die letzten Jahre schon eigentlich vermehrt. Weil Bali finde ich insofern sehr gut, weil es kulturell auch sehr viel bietet von der Natur her und nicht so groß ist. Das kann ich durchaus auch mit Tagesausflügen machen.
Okay. Mhm.
Das wäre wieder so eine gute Kombi, wo ich sage, wenn einer eher entspannter reisen möchte und der andere möchte was unternehmen, da passt halt Bali gut, weil dann sage ich, na, jetzt haben wir zwei Tage mal einen Strand und dann nehmen wir uns einen Fahrer und machen einen Tagesausflug. Also ich glaube, so können beide gut auf andere Kosten kommen.
Mhm. Und wie schaut es aus mit so nachhaltigen Reisen? Ist das ein Trend oder so eco-friendly Resorts? Gibt es da eine Nachfrage?
Wenig. Also es wird ein bisschen, aber eigentlich noch nicht so massiv. Aber gibt natürlich speziell auch tolle Häuser, die da eigentlich in die Richtung agieren. Und das sind trotzdem oft wieder die, sage ich, Fünf-Stern-Häuser, die da sehr nachhaltig jetzt, sei es von den Lebensmitteln, die sie alle selbst anbauen und solche Geschichten, Strom selbst erzeugen, ist eher auch wieder bei den High-End-Produkten gegeben, dass die da sehr nachhaltig schon agieren.
Mhm. Aber es kommt jetzt kein Brautpaar und sagt, ich möchte jetzt eine nachhaltige Reise buchen. Also das ist eher nicht so.
Bis jetzt noch nicht, nein. Mhm. Aber wird sich wahrscheinlich auch noch ändern.
Möglicherweise. Also darüber geredet, was der wird immer. Auch bei uns wird ja angefragt an noch nachhaltigen Stoffen oder wie auch immer. Aber sobald es dann auch ums Budget geht, wird es dann immer ein bisschen relativiert sich das oft.
Ja.
Okay. Aber ich glaube, dass ja gerade in diesen Luxusbereichen die Hotellerie überhaupt schon sehr dahinter ist, eben nachhaltig zu agieren oder eben, wie du sagst, die Produkte selber anzubauen oder eben aus der Region zu kaufen biologische Lebensmittel oder wie auch immer.
Ja. Ich war letztes Jahr im Dezember auf den Malediven, eben auch wieder um Hotels anzuschauen und gerade diese...
Du hast ja einen richtig unangenehmen Job.
Das tut mir sehr leid. Aber ich tue das alles nur für unsere Kunden.
Ja, super.
Ich möchte gar nicht. Nein, ist natürlich ein wunderbarer Nebeneffekt.
Ja, herrlich.
Und eben wie gesagt, da haben wir wirklich viele sehr schöne Hotels angeschaut und die bauen eben das ganze Gemüse auf der Insel an. Die haben Hühner, die produzieren in Strom selbst, die entsalzen das Wasser. Also da wird schon sehr, sehr geschaut, weil gerade auf den Malediven wird ja alles, muss es uns alles von weit her transportiert werden. Und der Koch geht in der Früh in den Garten, wir haben das gesehen, holt die frischen Eier und dann werden die Eier serviert. Also
ja,
das ist wirklich eine ganz eine tolle Geschichte.
Grunde wieder heim.
Genau.
So, Anita, welche Insider-Tipps, so geheime Tipps hast denn du noch für unsere Brautpaare? So, wo ich sage, gibt es irgendeine unterschätzte Destination, so irgendein Geheimtipp, wo du sagst, das hat noch nicht so jeder am Schirm oder ist jetzt noch nicht so auf Social Media ausgetreten? Gibt es da irgendwelche Tipps oder irgendwelche, wie man halt Upgrades kriegt, wie das, was realistisch ist, was ist seriös, was hast du denn da für Tipps für unsere Hörerinnen?
Ehrlicherweise jetzt Upgrades seriös, man kann es nicht erzwingen, sage ich einmal. Wie gesagt, da versuchen wir immer unser Möglichstes, eben das im Vorab anzukündigen und dann bemühen sie die Hotels, beziehungsweise haben wir eben von Koni-Reisen ja mit verschiedenen Hotelketten gute Abkommen, wo wir persönlich einfach auch dann die Key-Accounter kennen, die wir dann kontaktieren und sagen, bitte, da kommt ein Brautpaar und kann man da nicht was machen. Also da haben wir einfach ein großes Portfolio, auf das wir zurückgreifen können. Ansonsten so Geheimtipps, was in letzter Zeit vermehrt kommt, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Europa bleibe, weil ich sage, eine Hochzeitsreise muss ja nicht zwingend immer Fernreise sein.
Nein,
es gibt ja in Europa wunderbare Destinationen. Ja. Ist vermehrt in letzter Zeit Montenegro.
Ah, okay.
Also da bin ich dann, muss ich nicht so weit fliegen sozusagen. Und da haben ziemlich viele internationale Hotelketten investiert. Also da habe ich wirklich auch tolle Hotels und ist noch ein bisschen, vielleicht jetzt nicht so überlaufen, auch sehr malerisch von der Landschaft über die Bucht von Kotor. Also das ist vielleicht so ein Geheimtipp, den noch nicht alle so am Schirm haben. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt vielleicht doch ein bisschen weiterfliegen, aber nicht ganz so weit, bin ich ein großer Fan vom Oman.
Okay.
Weil da bin ich, muss ich jetzt noch nicht so weit fliegen, habe einfach die tolle orientalische Kultur, habe Gebirge, habe Wüsten, habe schöne Strände und auch wieder die Top-Hotellerie hat da unten investiert. Also da haben wir wieder die schönsten Hotels direkt am Strand. Also das finde ich eigentlich auch immer recht eine schöne Geschichte, weil es wieder die ideale Kombination ist mit was unternehmen und am Strand sein. Die haben zum Beispiel in den Bergen gibt es ein tolles 5-Stern-Hotel, wo man eben auch ein paar Nächte verbringen kann und vielleicht ein bisschen auch wandern. Mhm. Also da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten.
Mhm. Und ist der Oman leistbar oder leistbarer als die Malediven? Oder ist das ungefähr vergleichbar?
Kommt natürlich wieder aufs Hotel drauf an, weil gibt es natürlich auch wieder von bis. Aber ist vielleicht, wenn ich jetzt sage, im normalen 5-Stern-Bereich bleibe, vielleicht sogar etwas günstiger als wie die Malediven.
Muss nicht so weit fliegen.
Genau, muss man nicht so weit fliegen. Und es ist vielleicht einmal was anderes. Und wie gesagt, eine gute Kombi, dass ich, dass ich auch was unternehmen kann.
Mhm. Und hast du irgendwelche Geheimtipps auch so für so möglicherweise Private Dinner oder irgend sowas? Oder gibt's das, wird das angeboten, solche Sachen zum Beispiel?
Das wird absolut angeboten. Zum Beispiel habe ich das gesehen auf den Malediven, da gibt es dann Sandbänke, wo dann draußen praktisch ein Dinner hergerichtet wird. Oder in einem Hotel haben sie dann mitten im Pool einen Tisch eingegeben, so mit so einer Plattform gehabt. Oder in Sri Lanka habe ich jetzt Kunden gehabt. Da haben wir auch vorab dann als Überraschung für die Braut ein Dinner am Strand organisiert. Die haben dann einen eigenen Pavillon aufgestellt und mit Fackeln rundherum, also auch wunderschön vorbereitet. Das machen wir dann alles im Vorfeld. Da ist der Bräutigam gekommen und gesagt, er möchte ihm die Braut gerne überraschen. Und wir haben das dann vorab alles geplant und habe dann auch Fotos geschickt gekriegt. Also hat alles wunderbar funktioniert.
Und diese, eben diese Ressorts, die sowas anbieten, da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur diese große Hotelkette oder die großen Luxus. Ressorts, da wird es ja kleine Boutique-Hotels auch geben. Gibt es das auch in solchen Destinationen wie zum Beispiel auf den Malediven oder Mauritius, gibt es dort auch Boutique-Hotels?
Absolut, ja, ja. Na, gibt auch Hotels, die vielleicht so im Bereich von 50 bis 70 Zimmer sind, also kann man dort und da genauso finden.
Ja, und was ist so der Wunsch der Brautpaare? Wollen die eher in einem großen Komplex oder sind die eher interessiert an irgendwas, was ein bisschen familiärer, kleiner?
Es ist auch wieder, wie gesagt, wie jedes Paar ist unterschiedlich.
Ja,
es gibt einfach viele, die sagen, sie möchten was Größeres, weil sie halt einfach auch die ganzen Annehmlichkeiten in Anspruch nehmen wollen. Gym, sage ich, ist jetzt eh schon mal mehr oder minder Standard, was jeder haben möchte. Jetzt, aber die jetzt auf die Malediven waren, dass die Insel hatte einen Golfplatz, die sind auch Golf spielen gegangen. Also da brauche ich natürlich dann eine große Insel. Aber es gibt dann auch wieder welche, die sagen, die möchten wirklich das Kleine, das Individuelle. Und wird auch gern genommen. Und es ist auch oft, speziell in Mauritius habe ich das eigentlich sehr häufig, dass dann auch das Hotel gewechselt wird. Dass man sagt, man ist zuerst im Nordwesten rum, genau, in einem kleineren Boutique-Hotel und geht dann in den Süden runter, weil eben bei Le Morne gibt es super schöne Strände. Das ist wirklich so der Klassiker, wo ich sage, ich hab den Garten, habe die Palmen und dann den Strand. Also das ist wirklich, ich glaube, so wie es ist, jeder erträumt, türkisblaues Meer, da fragen die Kunden oft, ist das jetzt eine Fotomontage? Ich sage,
ja,
nein, ich habe es selbst gesehen, es ist tatsächlich so.
Es gibt ja da so Barfußhotels, habe ich gehört.
Auf den Malediven sowieso, ja, ja.
Wo aber man auch keine Schuhe braucht.
Aber auch in den, sehr, sehr schönen Hotels ist das durchaus. Also habe ich selbst schon erlebt, du gehst zum Abendessen barfuß oder in die Flipflops. Also mehr wie Flipflops auf den Malediven braucht man sowieso nicht.
Also keine High Heels.
Nein, absolut nicht.
Anita, jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage, nämlich so ein Ziel oder eine Reise, die dir jetzt persönlich so besonders in Erinnerung geblieben ist. Irgendein ganz außergewöhnlicher Honeymoon-Spot oder irgendein waren so herausfordernde Planung oder irgendwas, was da bei einem Brautpaar so in Erinnerung geblieben ist? Gibt es da irgendwas?
Hatte ich, ja. Es waren ganz liebe Freunde von mir, die wollten mehr oder minder ein Round the World machen.
Ah, okay.
Haben wir wirklich, ich glaube, 3,5-4 Wochen Zeit gehabt. Da haben wir gestartet in der Karibik, da haben wir Karibik-Kreuzfahrt gemacht, sind dann weiter nach Mittelamerika zum Tauchen, dann sind wir weiter nach Australien, da waren wir dann im Red Center und in Sydney, dann der nächste Stop war Bangkok,
okay.
Und dann waren wir noch in Phuket, ein paar Tage baden. Und zu guter Letzt waren sie dann nur in Dubai, weil dann wollten sie einfach dieses Wüstenerlebnis auch dazu. Also das ist aufwendig, aber extrem spannend natürlich für uns, weil es was Besonderes ist. Und da muss man halt wirklich genau planen. Da habe ich dann Zeitverschiebung etc., dass ich überall
mit den Flugzeiten, mit dem Datum, dass
das alles passt. Aber die haben das sehr genossen, weil die wollten halt wirklich Sport, Kultur, Erholung, Lifestyle, Wüste, die wollten alles dabei haben und waren sehr begeistert.
Boah, das klingt super.
Ja, ja,
das kriege ich richtig Lust aufs Wegfahren. Wir haben ja 33. Hochzeitstag heuer. Vielleicht gibt es da für 33 Jahre auch irgendein
Sonderpäckchen. Was.
Jetzt habe ich nur eine Frage aus der Community. Da sagt die Monika, das haben wir eh schon zum Teil beantwortet, aber trotzdem stelle ich die Frage noch. Da sagt die Monika, wir sind komplett unterschiedlich. Mein Mann will Abenteuer und ich will Strand. Wie finden wir da ein Ziel, das für uns beide passt und das uns beiden gerecht wird?
Ja, wie schon besprochen, da würde ich irgendeine Destination nehmen, wo ich einfach vom Hotel aus Ausflüge machen kann. Mhm. Komme ich wieder vielleicht auf Bali zurück, da kann ich eben genießen, am Strand liegen und dann trotzdem eben was erleben. Oder zum Beispiel in Sri Lanka kann ich das auch machen. Mhm. Bin ja auch direkt am Strand, die Hotels sind direkt am Strand und auch sind viele kulturelle Highlights oder Nationalparks im Tagesausflug erreichbar.
Ja.
Sowas in der Richtung, glaube ich, wird für die liebe Monika dann gut passen, genau, wo beide halt einfach dann die Wünsche erfüllt kriegen.
Du, und wie oft ist es, dass die Paare sich Gutscheine schenken lassen?
Also ich sage, das ist eigentlich absoluter Trend. Ich möchte sagen, ich glaube, ich kann sagen, das sind 90%,
okay,
die sich Gutscheine schenken lassen, weil ich sage, es ist natürlich dann, es sind dann alle Freunde, Familie an dem Geschenk beteiligt.
Es ist persönlich,
genau. Mhm. Und es sind sozusagen dann alle bei der Reise mehr oder weniger mit dabei. Und auch man kann die Erinnerungen dann gemeinsam teilen. Und also wird ganz, ganz viel
schön
gemacht. Ja, ja, ja. Also und wie gesagt, kann natürlich dann auch auf die Hochzeitsreise, kann doch das natürlich dann aufgewertet werden, wenn ich halt dann zusätzlich noch Gutscheine kriege.
Sehr klar.
Dass ich sage, dann leiste ich mir, wie gesagt, doch die Business Class,
genau.
Oder buchen wir ein paar andere Sachen oder dazu.
Ja, super. Anita, du, das war jetzt ein sehr interessantes, ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich kriege richtig Lust aufs Fortfahren und aufs Fortfliegen. Da sage ich vielen herzlichen Dank. Meine Lieben, wir haben in der nächsten Folge natürlich wieder ein spannendes Thema für euch. Am allergescheitesten ist, ihr bleibt bei uns dran, ihr stellt uns eure Fragen, ihr abonniert unseren Podcast. Da gibt es eine Glocke so am rechten oberen Rand von eurem Podcast-Anbieter, da drauf drücken, dann abonniert ihr uns und dann kriegt ihr immer wieder eine Erinnerung, wann die neue Episode von Ja und Jetzt wieder losgeht. Ich sage danke, liebe Anita, super Gespräch. Wir werden natürlich alle Infos zu Koni Reisen und zu Koni Wales verlinken. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Episode und ich bin schon gespannt auf die Destinationen, die sich so die Brautpaare bei dir aussuchen.
Ja, herzlichen Dank nochmal, Christine, danke für die Einladung und ich freue mich dann, wenn ganz viele Brautpaare zu uns kommen und wir die ideale Reise für sie
finden. Genau, das ist Sinn und Zweck.
Ja,
danke.
Alles Gute, danke.